Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das ist doch hier aus dem einen Animationsfilm, oder? SpongeBob, der Film? Ja. Ist das große Haie, kleine Fische? Es hört nicht auf.
Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Ich habe einfach jetzt improvisiert, aber vielleicht hat man irgendwie erkannt, worum es geht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim bei 42 Podcasts heute.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind lange überfällig.
Boah, ja, stimmt. Ich habe auch völlig den Faden verloren. Wann jetzt, also wir sind irgendwie so aus dem Takt, aus dem Rhythmus geraten. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wann die letzten zwei Folgen kamen. Aber ich glaube, wir sind schon wieder zu spät, oder?
Wir sind zu spät, ja. Wir müssen mal wieder jetzt reinkommen. Mal gucken, wann wir die Folge jetzt raushauen. Aber ab dann werden wir wieder montags 14-tägig. Nee, doch.
Ganz bestimmt. Montags
14-tägig kommen. Ja, ja.
Ganz sicher.
Ja, das können wir jetzt so sagen, ja.
Ja, wir versuchen es. Also ich habe jetzt auch durchaus mehr Zeit dafür, Filme zu gucken. Dementsprechend kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, schön, dass wir uns hier wieder eingetroffen haben. Timon, was hast du denn so getrieben die letzten Tage, Wochen, Stunden? Ich habe kein Zeitgefühl mehr.
Los Leute, packt die Nasenklammer ein und taucht mit uns in eine Welt voller Spaß, Spannung, Überraschung und Filme.
Schokolade, also.
Schwimmen, ja, die habe ich gerade gegessen. Ja, also ich habe gar nicht so krass viel Neues geguckt, ein bisschen aber. Und ich habe einen Klassiker geguckt, nämlich Titanic.
Das ist doch kein Klassiker. Jetzt kommen wir nicht mit so einer Scheiße. Also Titanic ist ein erzwungener Klassiker.
Ja, aber komm, er steht bei Wikipedia erfolgreichsten Filme auf Platz 2.
Ja, weil die Leute Schnulzen lieben und Katastrophen und halt einfach beides kombiniert miteinander. Das ist
genau, Ich habe ihn das erste Mal jetzt gesehen und ich möchte da kurz eine Lanze für brechen. Ich fand den nicht so schnulzig, wie ich eigentlich gedacht hatte. Also ich dachte, der wär sehr, sehr kitschig, so, weiß ich nicht, so, wie heißt denn dieser komische Nicholas Sparks-mäßig kitschig, aber nee.
Oh, ja, das ist aber ein anderes Level von kitschig, da hast du recht.
Genau.
Ja, ja, gut. Nee, aber Titanic ist bis heute einer der Filme, wo ich nicht verstehe. Also ich kann es nachvollziehen, ja, weil es halt sehr gezielt produziert ist, ne? Wir sprechen jetzt hier von Celine Dion, die den Soundtrack gemacht hat. Wir sprechen von einer Katastrophe, die wirklich passiert ist und von einer Romanze zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio,
die halt schon
sehr romantisch ist. Ja. Also du hast quasi sehr viele Komponenten, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatten, dass sie erfolgreich werden und dementsprechend war der Film auch erfolgreich. Aber ich kann mit dem Mist nichts anfangen, da tut mir leid. Also Titanic bin ich raus.
Das ist okay.
Guck ich lieber The Day After Tomorrow. Ist auch von Roland. Nee, war das von Roland Emmerich, der Titanic-Film? Von wie war das nochmal? Bin ich bescheuert jetzt?
Was?
Titanic?
The Day After Tomorrow?
Nein, Titanic.
Der ist Spielberg, ist das doch, oder?
Spielberg? Alter, wir wissen nicht,
oder wer ist James
Titanic
Cameron?
War. Titanic.
James Cameron, Entschuldigung.
Ach ja, James Cameron war das. Ja, gut, okay. Dann ja, ist der Vergleich mit The Day After Tomorrow ein bisschen übertrieben, aber dann guck ich lieber Avatar. Ist auch eine Love-Story mit Katastrophen.
Also aber Krieg den und so. Herr der Elemente.
Ja, natürlich. Die Realverfilmung. Spitzenmäßig.
Eigentlich ist Avatar genauso wie Titanic, oder? Es gibt so zwei, die nicht zusammenpassen und sich ineinander verlieben.
Das ist immer das
und eine selbe. Welt, die untergeht.
Ja, so in etwa. Pocahontas ist auch dasselbe. Große Haie, kleine Fische, auch dasselbe. Große Krabbeln, auch dasselbe. Also immer eigentlich, wir gucken eigentlich immer nur denselben Film, wenn wir mal ehrlich sind, ne?
Eigentlich ja. Ich wollte fragen, ob du einen Film gesehen hast, den ich mir jetzt nämlich bisschen zwangsweise angeguckt habe, weil ich ihn nicht alleine geguckt habe. Hubie Halloween, hast du den gesehen?
Was, Kürbis Halloween?
Hubie.
Ach nee, Alter, ich habe Adam Sandler. Wobei, ich war ein bisschen angetriggert, weil Kevin James mitspielt und noch irgendjemand, den ich sehr mag. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Aber Adam
Sandler hat Julie Bowen, wie heißt die, aus Modern Family?
Ja, Julie Claire. Bowen, genau, stimmt. Aber
und Steve Buscemi auch.
Ja, aber Adam Sandler als kleiner Spacko wieder.
War auch nicht geil.
Ich muss mir das nicht geben, wirklich nicht.
War auch leider echt nicht, gar nicht so geil.
Und in zwei Wochen kommt der Adam Sandler Weihnachtsfilm. Die haben wirklich zu jeder Jahreszeit haben die einen Adam Sandler Film bereit. Kann das sein? Die hatten jetzt im Sommer diesen diesen Urlaubsfilm, jetzt diesen Halloween-Film, dann haben sie einen Weihnachtsfilm wahrscheinlich und im Frühjahr kommt dann, weiß ich nicht, Garten, Schrebergarten, Adam Sandler
oder so. Gartenfilm.
Ja, keine Ahnung.
Boah, endlich ist der neue Gartenfilm raus, den ich in meinem Garten gucken kann. Yes!
Ja, dann gibt's Schrebergartenkrieg und Kleingarten an Kleingarten.
Gibt's auch schon, Bad Neighbors gibt's auch schon von Seth Rogen. Ja,
der muss einfach nur das Prinzip übernehmen und dann auf deutsche Schrebergärten übertragen. Dann hast du einen perfekten Adam Sandler-Film eigentlich.
Boah, da könnte man aber, glaube ich, echt so einen guten Loriot-Film draus machen, oder?
Das wäre auch tatsächlich ein Film, den ich selber drehen würde, wenn ich mal drüber nachdenke. Ich schreibe mir das
Kleingarten-Idylle oder sowas. Ja, mach mal. Wir überlegen das Drehbuch dann.
Kleingarten-Krieg. So, wunderbar. Das ist ein guter Film. Ja, was habe ich geguckt? Ich habe gestern einen Film rewatcht, weil ich so langsam in Halloween-Stimmung komme. Und da wir hier ja eh keinen Halloween-Special-Podcast machen werden, weil du noch nie Horrorfilm geguckt hast. Ja, ich kann
das einfach nicht nachvollziehen. Ich muss kurz sagen, ich bin echt froh, dass wir, also möglichst frei von allen Halloween-Specials zu sein. Alle YouTube-Kanäle, alle Filme, alle Fernsehsender. Ich finde es so langweilig jedes Mal. Ne? Ich bin
Junge,
so
froh, du hast auch noch nie einen richtigen Horrorfilm geguckt. Du guckst Hui Halloween oder wie heißt der Film? Das ist dein Halloween-Gefühl.
Das zähle ich doch überhaupt gar nicht dafür.
Ja, aber das ist auch egal. Aber ich bin ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, weil ich rede sehr gerne über Horrorfilme. Weil Horror ist ein sehr schönes Genre, wenn man die richtigen Filme denn guckt. Und da kann man auch sehr viel Cooles drüber reden. Auch über Erfahrungen mit guten und schlechten Filmen. Aber du möchtest das ja nicht, Herr Timon. Aber gut, ist auch egal. Ich habe mir deswegen gestern einen Film angeguckt, den ich sehr lange nicht gesehen hatte. Und zwar habe ich mir Freddy vs. Jason nochmal angeguckt. Da schlucken jetzt einige und sagen, warum guckst du nicht einfach nochmal Nightmare on Elm Street durch? Nightmare on Elm Street durch. Ja, wollte ich, gab's aber auf den Stream-Plattformen nicht und ich war gestern Abend zu faul aufzustehen und die DVD reinzulegen. Dementsprechend habe ich mir Freddy vs. Jason nochmal angeguckt. Den ich sehr lustig in Erinnerung hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Sieht jetzt auf den Bildern, die ich gerade google, nicht ganz so lustig aus. Pass auf,
was du jetzt nicht wissen kannst, ist, Nightmare on Elm Street ist eine unfassbar lustige Filmreihe. Der erste Teil ist halt packe ernst, also da gibt's wirklich ganz Eingemachte. Und danach wird halt mit sehr viel schwarzem Humor gespielt. Also, ne, wirklich, da stirbt einer und Freddy macht sich lustig und der haut auch Gags raus, Alter, da liegst du am Boden. Und Freddy vs. Jason basiert halt darauf, ich erkläre dir das einmal kurz, damit du weißt, worum es geht. Du hast halt Jason Voorhees aus Freitag der 13., ne, ist eine Filmreihe. Und Freddy Krueger, der bei Nightmare on Elm Street sich da durchschnitzelt. Mhm. So, und dann kommt es jetzt dazu, beide Filmreihen waren so halbwegs tot. Also die beiden waren quasi besiegt. Freddy besiegst du dahingehend, dass er quasi in Vergessenheit gerät und kein Angst und Schrecken mehr verbreiten kann. Jason Voorhees konntest du, glaube ich, mit dem Kopf seiner Mutter irgendwie besiegen. Ich habe diese Scheißreihe nie geguckt, weil ich Freitag der 13. richtig scheiße finde. Aber in dem Film Jason Voorhees, also ich finde Freitag der 13. ist einfach verschwendetes Potenzial, weil der Charakter an sich sehr cool ist irgendwie. Aber gut. Und Freddy erweckt Jason wieder zum Leben, weil Freddy dann von Jason verlangt, dass er in die Elm Street geht und ein paar Leute umbringt, damit die Leute wieder an Freddy Krueger denken und er wieder zurückkehren kann. Das geht aber in die Hose, weil Jason Voorhees dann einfach Blut geleckt hat und einfach selber alle umbringt und das findet Freddy gar nicht cool und dann battlen die gegeneinander. Und das ist einfach so witzig. Ich finde den Film aber so witzig.
Ist es als Comedy-Film ausgelegt oder soll der eigentlich wirklich gruselig sein?
Nein, doch. Der hat schon ziemlich viele Comedy-Passagen. Natürlich soll der auch gruselig sein, aber das hat mehr so Scream. In Richtung Scream. Also Scream ist ja eine Horrorfilmreihe, die auch sehr viel auf Comedy Wert legt, ne? Also nicht die ganze Zeit nur düster, 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 sondern auch so diesen lustigen Aspekt da drin beleuchtet. Und Freddy vs. Jason macht das auch teilweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, boah, fuck, ist das CGI widerlich. Also das ist richtig 2003 CGI und von da ist der Film halt auch. also da sind halt ein paar Passagen, wo du denkst, okay, das ist schön handgemacht, ne, das ist wunderbar, aber sobald CGI im Spiel ist, kannst du nur am Kopf packen und denken, boah, kein Wunder, dass Robert Englund keinen Bock mehr hat, Freddy Krueger zu spielen, weil wenn du so einen Film gemacht hast, dann bist du einfach durch mit dem Leben. Aber den habe ich mir gestern mal wieder gegönnt und habe aber auch sehr viel Spaß gehabt dabei, muss ich ehrlich sagen. Also zum Ende hin wird's halt richtig witzig und die beiden gegeneinander battlen zu sehen, ist halt einfach ein Traum, muss man ganz ehrlich sagen.
Also würdest du sagen, klare Comedy-Horror-Halloween-Entertainment-Unterhaltung?
Man muss halt ein Auge zudrücken und man muss halt schon irgendwie sympathisieren mit einer der beiden Parteien. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil sonst ist der Film todlangweilig. Aber ich finde den Film immer noch irgendwie klasse, auch wenn der offensichtlich nicht sehr gut ist. Aber ich hatte meinen Spaß gestern und das ist die Hauptsache. Und das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage auch machen. Wenn Halloween immer näher rückt, ne?
Ja. Das ist sehr gut. Ja, wichtig ist ja eigentlich, dass es Spaß macht. Ich hatte auch einen Film jetzt geguckt und der hat auch für einigen Diskussionsstoff gesorgt. Und ich bin mit gemischten Gefühlen rein und rausgegangen, nämlich Borat 2. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast.
Nee, das kommt noch. Der steht ganz oben auf meiner Liste eigentlich. Ich will den die ganze Zeit mit den Leuten auf Twitch irgendwie gucken, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen.
Und das klingt aber, als würdest du Borat 1 sehr gut gefunden haben.
Ich habe den nochmal rewatcht. Stimmt, den habe ich auch rewatcht. Wegen Borat 2.
Ich auch nämlich.
Und ich fand den sehr gut. Ich fand den damals sehr gut. Und ich habe auch heute sehr viel gelacht. Aber ich an manchen Stellen war dann doch der Cringe gut viel, aber ich glaube, das ist auch das, was der Film möchte, ne, am Ende. Also.
Ja, und ich war sehr, sehr gehypt auf Borat 2 und ich hatte aber so eine komische Erwartungshaltung, dass ich irgendwie erwartet hatte, dass zu viel politisch zerstört und aufgedeckt wird.
Ja, das hatten wir in letzter Folge, ne? Da haben wir ja schon quasi so angeteasert, dass Donald Trump einfach vernichtet wird in dem Film, aber.
Ja, genau. Und deshalb hatte ich so gemischte Gefühle. Und ich muss auch sagen, er hat mich teilweise sehr, sehr gut unterhalten. Teilweise war er absolut unangenehm zu gucken, wirklich. So dass du dir gedacht hast, warum? Warum? Und dann bin ich noch so ein bisschen rausgekommen, weil es halt nicht diesen Mega-Knall gab, einfach den ich jetzt erwartet hatte. So, weiß ich nicht, er sorgt dafür, dass Donald Trump nackt vor einer ganzen Menschenmenge steht. So.
Ich glaube, hättest du auch von in den Nachrichten gehört, denke ich mal. Also genau. Das wäre, glaube ich, nicht in der Presse untergegangen.
Das stimmt, aber ich habe den so ein bisschen reflektiert und der hat ja eine Tochter im Film und mit der bin ich im Film auch nicht so ganz warm geworden, aber so im Nachhinein schon und deshalb fand ich ihn auch gelungen auf jeden Fall als zweiten Teil.
Ich bin gespannt.
Obwohl man muss ja sagen, der zweite Teil ist meistens immer so ein bisschen abbauender. In Amerika wird er sehr in den Himmel gelobt. Ich fand den ersten halt ein bisschen stärker, weil der war auch allgemeiner gehalten, weil jetzt ist ja sehr politischer Wahlkampf, Themen und sowas. Und das finde ich immer ein bisschen schön, wenn die Filme so ein bisschen zeitloser sind. Aber der hatte auch sehr, sehr schöne Gags drin, die wieder deutlich unter die Gürtellinie gingen.
Ich glaube auch, Sacha Baron Cohen, der ist ja mittlerweile auch mehr als Borat, Bruno und Ali G, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
also der hat ja auch schon jetzt Filme produziert, frage mich jetzt nicht, welche das waren, aber der ist in Hollywood ja auch schon eine größere Nummer. Der hat ja auch
Hugo Cabret und Les Miserables.
Wie hieß der Film nochmal? Sweeney Todd hat da mitgespielt. Also der hat halt einige Filme schon gemacht, wo du denkst, okay, der kann richtig gut schauspielern. Der ist ein guter Schauspieler und der braucht nicht auf die Straße gehen und den komischen ukrainischen Reporter mimen oder den Gangster von nebenan. Aber ich schätze mal, er hat diese Rolle wieder rausgeholt, gerade wegen der Thematik, gerade wegen Donald Trump, wegen Corona und Co. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Film, der wichtig ist, wo man zurückguckt und sagt, jo, Alter, so war die Scheiße. Ich weiß halt nicht, wie genau der das natürlich da jetzt wahrheitsgemäß alles rübergebracht hat. Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah schon sehr danach aus, als würde das alles so sein, wie er das sagt. Aber gerade in Amerika, ne?
Ich hatte mich ein bisschen mit dem Film auch beschäftigt und das war so, er hat erzählt das erste Mal, dass er eine Bulletproof-Weste tragen musste. Und so ein paar Behind-the-Scenes-Materialien hat man gesehen, wo er dann heimlich ausgeschmuggelt wurde aus Locations, wo Leute halt nicht wollten, dass er geht und gar nicht damit einverstanden waren, was er da gemacht hat. Oder er war bei zwei QAnon-Anhängern, bei denen in der Hütte für 5 Tage und hat für 5 Tage den Charakter halt aufrechterhalten. Also die dachten halt wirklich, er wäre Borat und hat da halt mit denen gelebt 5 Tage, weil er Quarantäne war.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kann mir pass auf, ich habe ein Problem mit Borat. Und das hatte ich beim ersten Teil schon hier und da. Und es mag auch sein, dass es so ist. Macht den Film jetzt nicht schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, an welchen Ecken und Enden da gefaked wurde. Du musst halt mal bedenken, der Film ist so ein bisschen, also ich will ihn nicht in die Kultschiene schieben, aber es haben ihn schon sehr viele Leute gesehen. Und der ist sehr bekannt, was das angeht.
Ja.
Und jetzt noch so einen zweiten Teil zu machen, halte ich für fast eine unmögliche Sache, dass die Leute ihn nicht erkennen. Weil
da spielt ja, Spoiler dazu, da geht's auch sehr am Anfang drum, dass er nach Amerika wieder kommt und sofort erkannt wird. Und deshalb machen auch einige Sachen, werden einige Sachen von seiner Tochter halt übernommen, weil die kennt halt keiner.
So, okay.
Und er sagt, damit er das machen kann, muss er sich verkleiden und verkleidet sich halt als Borat, als eine andere Person nochmal. Er spielt also einen Charakter, der einen Charakter spielt.
Okay, ich muss den Film dringend gucken. Das klingt sehr genial und da bin ich wirklich gespannt. Also, definitiv, glaube ich, einer, jetzt, ich will nicht sagen, einer der wichtigsten Filme dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den wir wahrscheinlich in 10 Jahren nochmal gucken werden und sagen werden, fuck, Alter, was ja. für eine beschissene Zeit das einfach war. Und niemand anderes als Borat kann uns diese Thematik einfach zum lustig überbringen, weil es ist einfach aktuell nicht lustig, was da passiert, ne? Mit den ganzen Rechtsradikalen, mit Donald Trump, mit Corona, mit der ganzen Scheiße, kannst du einfach wenig lachen. Und wenn du so einen Clown da hast, der sich ist doch egal. Ich bin gespannt, ob der Film wirklich so gut ist, wie ich in dem Kopf habe. Wahrscheinlich eher nicht, aber gut.
Dazu nur zwei Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte. Erstmal seine Tochter, also am Anfang, wie gesagt, war ich nicht so überzeugt, aber danach hatte ich echt großen Respekt vor der schauspielerischen Leistung, weil sie ist auch irgendwie so 24 und auch komplett in Character geblieben die ganze Zeit. Und du musst ja viel improvisieren, du darfst nicht aus der Rolle fallen, du musst da mitkommen und sowas.
Aber ist nicht wirklich seine Tochter, oder?
Nein, nein, das ist eine Schauspielerin. Und sie ist Bulgarin eigentlich und beide können ja kein Kasachisch. Und er hat sie hat die ganze Zeit Bulgarisch geredet und er Hebräisch, weil er ja Jude ist. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass bei jedem Judenwitz, den er macht, bei jedem, weiß ich nicht, Holocaust-Joke irgendwie, den er da reinbringt, ist er halt selber jüdisch und macht das halt vor allen Dingen auch, um da noch mal drauf aufmerksam zu machen.
Okay, das wusste ich in der Tat gar nicht, ne? Also das macht den ersten Film auch noch mal eine ganze Ecke besser, weil
ja,
ne, das sind ja teilweise wirklich sehr antisemitische Sachen mit drin und das ist halt sehr hart an der Humorgrenze, aber wenn das jemand macht, der dann quasi selber in der Haut steckt von so jemandem, der dann sich solche Scheiße auch anhören muss.
Genau, genau. Wie krass viel Gesellschaftskritik da halt drin steckt, das ist quasi die beste Methode, dich aus dieser Position auf die Gegenseite zu begeben, um zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist.
Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, Borat 2 auf Amazon Prime, wenn ihr euch dann angucken wollt, aber leider nicht im Kino. Auch wieder so ein Thema.
Das ist richtig.
Fand ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich meine, gut, war eine Produktion von Amazon, ne? Also jetzt sind wir dahingestellt, aber schade.
Ja, schade. Aber so sehen es wahrscheinlich mehr Leute als im Kino, von daher.
Das definitiv. Was die Reichweite angeht, ja, aber schade fürs Kino, sag ich jetzt einfach mal, ne?
Das ist richtig.
Jawohl, dann würde ich sagen, sollen wir mal den Übergang schaffen zu unseren drei Filmchen heute. Der IMDb-Topliste aller Zeiten, der besten Filme von IMDb aller Zeiten von allen.
Wir sind schon relativ weit gekommen, muss man sagen. Wir hatten ja letztes Mal Ist das Leben nicht schön, Krieg der Sterne und Der Soldat James Ryan. Und heute geht's weiter mit Platz 27. Und die Filme sind immer noch mit 8,5 bewertet. Wow!
Meine Herren, also es wird nicht schlechter. Es bricht einfach dieser Qualität, bricht einfach nie ab. Und ich finde auch
jetzt alle,
also viele Filme, die wir jetzt und vor die letzten Folgen gehört haben, muss man noch mal ganz ehrlich sagen, die könnten auch weiter oben platziert sein.
Genau. Ne?
Also es ist halt wirklich, Da schenkt sich keiner was, aber das ist halt alles, sind alle Filme, die man mal gesehen haben muss. Und deswegen machen wir das. Und ich öffne nebenbei, während du hier mal deine Ansage machst, mache ich mal hier die andere Liste auf. So, bitteschön.
Platz Nummer 27. Chihiros Reise ins Zauberland aus dem Jahr 2001. Directed by Hayao Miyazaki.
Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja, du hast ein Problem. Jetzt muss ich ja ran, du Affe.
Ja, ja, ja. Aber mit Originaltiteln,
ja, ne? Ja, ja, 27 Place. Sendu Shieo Nuka Kamika Kashu. Nee, nochmal. 27 Place. Sendu Shieo no Kamika Kushi. From the year 2003. Hensedirektor ist Hayao Miyazaki.
Yes! Ist es der erste Animationsfilm, den wir auf der Liste haben.
Sicher? Hast du mal überprüft?
Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz hoch und runter gescrollt.
Krass.
Und,
Wobei, wir hatten schon quasi so halbwegs einen. Also Sieben Samurai ist fast große Krabbeln. Und
das
der,
stimmt.
Und Der Pate ist fast großer kleine Fische. Also wir haben jetzt beinahe den ersten Animationsfilm in der Liste. Oh, ja, Shihiros Reise ins Zauberland. Oh, ja.
Ja. Das ist irgendwie so ein Film, ich hatte den richtig lange irgendwie so im Kopf, weil der für mich so ein All-Time-Klassiker ist, der halt immer so in den Himmel gelobt wurde. Und ich habe ihn dieses Jahr, glaube ich, erst das erste Mal gesehen.
Was?
Ja.
Alter Falter. Krass.
Und ich hatte immer, das ist doch Studio Ghibli, oder?
Ja, natürlich.
Genau, und ich hatte Studio Ghibli-Filme immer mit so einem ganz komischen Gefühl assoziiert, mit so einer ganz tiefen Melancholie irgendwie, die ja, diese
ich kann, gut.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte immer zu viel Respekt irgendwie, weil ich wollte dieses Gefühl nicht wieder haben. Oh Gott. Und ich hatte diese Ghibli-Filme auch nie als richtige Kinderfilme abgespeichert.
Sind sie auch eben nicht, auf keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe Chihiros Reise ins Zauberland damals mehrmals als Kind gesehen. Und ich muss auch sagen, als Kind nimmst du den Film ganz anders wahr. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie du diesen Film schaust, weil du halt, das ist jetzt keine abwertende Meinung oder irgendwas, aber Disney-Filme zum Beispiel, die sind ja viel bunter, viel schneller, viel einfacher gestaltet. Und Chihiros Reise ins Zauberland oder die Ghibli-Filme als solches, sie haben ja eine solche krasse Tiefe, die dich so in diese Welt mit reinziehen und dich aber auch durchschütteln. Also es ist nicht alles bunt und schön und toll, sondern eigentlich ist der komplette Film sehr traurig fast schon, muss ich ja, mal ganz ehrlich sagen. Und Chihiros Reise ins Zauberland ist meiner Meinung nach auch der beste, also es ist halt die Mainstream-Meinung einfach wirklich, aber es ist halt wirklich der beste Ghibli-Film. Ich habe jetzt viele Ghibli-Filme gesehen und die haben mit Chihiros Reise ins Zauberland so ein krasses Meisterwerk geschaffen, also das bleibt ja auch einfach im Kopf, wenn du den Film geguckt hast. Ich muss sagen, ich habe als Kind so, weiß ich nicht, so die Rußmännchen und diese böse Hexe und halt die, wie heißt der nochmal da, diese schwarze Figur, genau, ja. mit der weißen Maske. Solche Figuren bleiben dir halt im Kopf. Du hast aber nie so ganz verstanden, was da passiert. Und wenn du es dann als Erwachsener nochmal siehst, dann merkst du, okay, du verstehst auch nicht so ganz, was da passiert. Weil du verstehst die Grundstory, ne? Aber irgendwie nicht so ganz, was da für verrückte Dinge einfach passieren in dem Film. So total Absurditäten. Und das macht den Film aber großartig und schön. Und gerade die Musik, die ich auch am Anfang natürlich geflötet habe, habt ihr ja alle gemerkt, habt ihr direkt erraten.
Sofort.
Der Soundtrack von dem Film ist auch einfach der Wahnsinn. Also dieses Untermalen von der ganzen Geschichte und Hayao Miyazaki ist halt ein Gott, muss man ganz. Ich hab vor kurzem noch eine Doku gesehen mit Jesse.
Ich merke, du bist sehr gehypt.
Ich liebe den Film. Es ist einer meiner Lieblingsfilme und hier, wie heißt er? Hayao Miyazaki. Das ist halt so ein drolliger kleiner Mann. Das ist wirklich so ein drolliger kleiner Mann und der legt so viel Liebe und Arbeit in diese Filme. Und da habe ich, wie gesagt, diese Doku gesehen. Und er wurde zum ersten Mal, also er hat ja quasi aufgehört und wollte dann noch mal, er hat Langeweile gehabt zu Hause und er wollte dann noch mal was machen und hat dann quasi seine Produktionsfirma besucht und die haben so halbwegs auf CGI, so Computeranimation und so weiter umgestellt. Mhm. Und das war eine neue Welt für ihn, die er nicht verstehen konnte. Und er hat dann quasi mit den Leuten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mit den Leuten, die Sachen animiert haben, hat er quasi noch mal einen Schritt zurück gemacht und hat denen gezeigt, wie er die Filme gemacht hat. Und dann haben die wirklich gezeigt, wie er diesen Film macht. Und er hat wirklich jedes Blatt, jeden Frame von Hand gemalt, alleine. Und das ist einfach so ein kranker Typ. Ich liebe ihn einfach. Das ist wirklich, und dann siehst du
also diesen kleinen Opa, Chihiros Reise jetzt, meinst du?
Ja, also ob er dann, ich glaube nicht, dass er das alleine gemacht hat, ne? Aber wahrscheinlich ist sehr viel von ihm. Die Charaktere hat er selber gezeichnet, er hat sehr viel wahrscheinlich mitanimiert. Und dann siehst du ihn einfach, wie er morgens da in seinem kleinen Häuschen irgendwo in Japan seinen Tee aufschüttet, ne? Dann über Perfektionismus redet und das nur Scheiße in den Nachrichten ist. Dann geht er in sein Büro und fängt dann an zu zeichnen und taucht halt selber in diese Welt ein. Und er findet Figuren, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Und das ist einfach, der Typ ist einfach der Knaller, muss man einfach sagen.
Ja, dann Props an ihn auf jeden Fall.
Props gehen raus.
Ja, Props gehen einfach raus mal an ihn, müssen wir jetzt mal sagen. 42 Props raus an Hayao Miyazaki.
Genau, Siegel ist drauf.
Ich glaube, ich habe nicht so eine krasse Verbindung zu dem Film aufbauen können, dadurch, dass ich ihn erst jetzt gesehen hatte und sehr, sehr krasse Erwartungen hatte. Also ich dachte, er flasht mich jetzt komplett weg. Das hat er nicht, aber ich fand ihn trotzdem gut oder sehr gut.
Ich guck mal gerade.
Okay, aber sowas muss man natürlich dann auch wissen, um das noch mal besonders appreciaten zu können. Also es lohnt sich halt immer, die Facts zu wissen, so wie das mit Borat oder eben hier, wenn du sagst, dass der Film halt aus dieser Situation entstanden ist, dass gegen Animation, also Computeranimation und alles per Hand gezeichnet und sowas, das macht ja noch mal einen sehr großen Unterschied.
Es macht einen Riesenunterschied. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er gerade auch dabei, noch einen Film zu machen. Also die machen quasi noch einen Film. Ich muss sagen, die neueren Filme, die haben mich jetzt nicht mehr so krass abgeholt.
Wär random, wenn er jetzt so einen richtig merkwürdigen Film so machen würde, so Fast and Furious 9 oder sowas.
Ja, definitiv. Er macht den neuen Terminator-Teil, ne? Das,
genau.
Aber ja, ich, also von den neuen Filmen, die sind zwar auch schön, aber Wenn du jetzt so an die alten Ghibli-Filme denkst, wo er ganz in Ruhe sich so, ja, mit beschäftigen konnte, sich Gedanken machen konnte. Da werden wir auch noch zwei Filme in der Liste haben, habe ich gerade mal nachgeguckt. Zwei Ghibli-Filme wird es in den ganzen 250 noch geben. Wann die kommen, verrate ich nicht, und welche sind das auch nicht. Aber ich sag mal so, die Filme müsst ihr gesehen haben, die drei Stück, die jetzt in dieser Liste sind. Und jetzt heute, Shihiros Reise ins Zauberland, wenn ihr den noch nicht kennt, gönnt ihn euch. Ganz ehrlich, gönnt ihn euch.
Sehr gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch alle auf Netflix verfügbar sind. Das war ja irgendwie so, dass alle dann plötzlich nach für nach draufgekommen sind. Ich guck gerade mal nebenbei.
Kann sein.
Ist immer noch da. Also auf Netflix immer noch verfügbar.
Gönnt euch, definitiv. Ansonsten, wenn nicht, dann gönnt euch auch die Blu-ray. Also den Film kann man auch 3, 4, 5 Mal gucken. Das ist definitiv keine Schande, sich die Blu-ray dazu holen.
Ja, oder Hubie Halloween halt, ne, falls ihr wieder Adam Sandler sehen wollt.
Da könnt ihr euch jetzt entscheiden, zu welchem Team ihr gehört, zu Team Timon oder Team Marcel. ich würde mir das sehr gut überlegen, welchen Film ihr da präferiert. Ich bin gerade ein bisschen schlecht von deinem Vorschlag, aber gut. Ja, das wär dann schon das erste. Mein Gott, wir kommen aber heute jetzt zacki zacki durch, ne?
Was haben wir denn auf unserer anderen Liste auf Platz 27?
Ja, ich schau mal einmal. Platz 27 auf der anderen Liste ist Modern Times mit von Charlie Chaplin, 1936 der Film. Also, meine Güte, ey, die Jahreszahlen gehen bei der anderen Liste aber auch immer rauf und runter und rauf. Das ist ja der Hammer.
Ja, wir hatten aber jetzt alle Filme heute in der Folge, die relativ nah beieinander entstanden sind, ne?
Ja, also wir sprechen jetzt hier nicht über Filme, die 30, 40 Jahre alt sind. Wobei, warte, 30, 40 Jahre klingt immer so, als wäre das so voll weit weg. Aber eigentlich ist es fast 30, 40 Jahre, ne?
Nee.
Warte, Shihiros ist 2001. 19 Jahre und der nächste Teil ist 21. Okay. Also es sind keine 40, 50 Jahre. Reden wir mal so. Ne? Zack. Ja gut, was ist denn als nächstes dran, Timon? Sag doch mal einfach.
Genau, 2 Jahre vor Shihiros Reise ins Zauberland ist rausgekommen.
Platz Nummer 28, The Green Mile von 1999, directed by Frank Darabont.
Okay.
28th place, The Green Mile, I think, because here stands nothing other. From the year 1999, and the director is Frank Darabont.
Darabont. Ja, eine Verfilmung von Stephen King. Mensch.
Mal wieder. Der alte Schlawiner.
Ja, ich bin überrascht. Also, Platz 1 war ja schon von ihm. Wir haben erstaunlich viel von Stephen King.
Es gibt allgemein in der Filmgeschichte. Es gibt auch ein paar gut. Also, sagen wir mal so, es gibt eine Handvoll guter Stephen King-Filme. Ich glaube, das hatten wir bei Die Verurteilten auch schon mal besprochen, ne? Dass Stephen King seine Verfilmung eigentlich meistens gar nicht mag. Bei Green Mile bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er die mag oder nicht, aber meistens sind die Filme, die er mag, nicht gut.
Aber er hat auch sehr viele Sachen ja geschrieben, während er unter Vollrausch war und kann sich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Von daher sind die wahrscheinlich im Rückblick immer besser in diesem Rauschzustand, als der Film im Endeffekt ist.
Dies ist true. Ja.
Aber guck mal, der hat immer das Problem, dass, also wenn man irgendwie eine Buchverfilmung hat, sagt man ja oft so, ja, das Buch war besser. Aber er ist halt der Autor des Buches. Das heißt, zwangsläufig findet er sein eigenes Werk ja irgendwie immer besser, oder?
Ja, auch bei ihm ist
Weil es ist immer anders, als er sich das gedacht hat.
Nehmen wir jetzt mal Beispiel Harry Potter. J.K. Rowling hat an Harry Potter mitgearbeitet. Und wenn die sagen würde, die Filme sind schlechter als die Bücher, hätte die ziemliche Einbußen in ihren Finanzen, schätze ich jetzt mal. Wenn Stephen King das macht, dann bestärkt er eigentlich nur seine eigenen Bücher, weil er hat so viele Bücher, so viele verschiedene Geschichten geschrieben, dass er dann einfach, es ist scheiße, der Film. Punkt. Nächster. So nach dem Motto.
Kauf die Bücher.
Eben. Also Green Mile, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich irgendwas jemals gelesen habe, dass Stephen King da was Positives oder Schlechtes zu gesagt hat. Gut, der Film ist von 99, da habe ich mich nicht viel mit Stephen King beschäftigt, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ich meine, er fand ihn gut. Ich glaube, irgendwo klickert da was bei mir im Hinterkopf. Fun Fact: Das Buch dazu kam als 6-teiliger Band raus, Alter. Weil ihn das abgefuckt hat, dass Leute bis zum Ende einfach blättern, um das Ende zu lesen. Warum auch immer man das macht. Und dann so eine Art Briefroman irgendwie draus gemacht hat, so wie andere Leute, die so Sherlock-Geschichten sind ja auch immer wieder abschnittsweise in so Zeitungen erschienen oder so. Und deshalb kam das auch 6-teilig. Wurde ihm aber vorgeworfen, dass es nur zum Geldmachen gemacht wurde. Und jetzt gibt's auch Green Mile als ein Buch.
Ja, ich meine, am Ende muss ja doch jeder für sich selber wissen. Ne? Wenn er wirklich so blöde ist und dann als erstes das Ende von dem Buch liest und das ganze
ja,
Buch,
dann
weiß, was am Ende passiert, dann brauche ich kein Buch lesen. Also,
wobei, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht beim letzten Harry-Potter-Buch. Hatte ich mir das gekauft, also den siebten Band, und habe ganz zum Ende geblättert und nur den letzten Satz gelesen.
Warum?
Weil ich den wissen wollte.
Und alle waren tot. Ende.
Ah, fuck!
Und direkt, und direkt Buch für den Arsch. Ja. Also da hast du ein hohes Risiko mit eingegangen. Entweder stand da, alle lieben sich und Voldemort ist jetzt plötzlich König von Hogwarts. Oder da steht, alle sind jetzt tot. Also das sehr unbefriedigendes Ende.
Der letzte Satz war, glaube ich, tatsächlich, alles war gut. Und
das ist dasselbe Level ungefähr, oder nicht?
Aber schon sehr theatralisch, das als letzten Satz zu benutzen. Aber ich finde irgendwie auch schön, um so eine Reihe abzuschließen.
Meinst du, die hat sich auch wie viel Gedanken hat die sich um den letzten Satz gemacht? Das ist doch eigentlich bei so einer Buchreihe elementar für den Autor, oder
nicht? Ich glaube, um den ersten viel mehr als um den letzten. Ich glaube, den letzten, den schreibst du einfach nur noch hin und denkst dir so, komm.
Nee, pass auf, weil der erste, da musst du halt so mal rumdenken, beim ersten Satz bei diesem Buch, beim Stein der Weisen, beim ersten Satz, hat die doch im Leben nicht daran gedacht, was für ein Riesending da draus wird.
Ja, das ist richtig. Sie hätte so einen richtigen Kacksatz geschrieben, stell mal vor.
Ja, so. Harry saß auf der Toilette, so nach dem Motto. So beginnt das Buch einfach.
Und die Drehbuchautoren so, ja, Moment, das können wir jetzt aber nicht zeigen.
Ah, das Buch ist immer besser als der Film.
Die magische Toilette.
Green Mile, wir sind gar nicht bei Harry Potter jetzt hier. Green Mile. Also, möchtest du uns einmal auf den Stand bringen? Ich habe den Film nämlich in der Ecke nicht gebrannt. Ich weiß noch, was da drin passiert, aber nicht im Detail, wie die heißen und was die machen. Und der Film geht 3 Stunden. Also, hast du irgendwie eine kleine Zusammenfassung für uns?
Richtig guter Abriss. Ja, und der Film geht 3 Stunden. Fertig. ja, also, ich habe ihn diese Woche geguckt, also noch ziemlich aktuell. Und es ist mal gut. Wieder ein Film mit Tom Hanks, der sehr oft alles gegen die Wand spielt. Es geht um Tom Hanks, vor allen Dingen.
Ein Film über Tom Hanks.
Genau. ja, und der Film ist so ein bisschen, oh Gott, das haben auch andere, dass er irgendwie viel, viel später spielt, wo Tom Hanks dann alt ist und dann einer alten Freundin im Altersheim erzählt, was er in seinem Leben erlebt hat. Und dann kommt man zur eigentlichen Filmgeschichte.
Völlig irre, das heißt, was du bisher erzählt hast eigentlich. Aber gut, erzähl weiter.
Genau, und ja, aber es ist ein bisschen wichtig fürs Ende.
Kapitel 1. Tom Hanks sitzt im Altenheim und erzählt einer alten Frau, was er erlebt hat in seinem Leben. Kapitel 2.
Und Tom Hanks ist Gefängniswärter in einem Gefängnis, und zwar im Todestrakt, der die Grüne Meile genannt wird, weil der Boden halt grün ist und die Leute da immer durchlaufen aus ihrer Zelle zum elektrischen Stuhl. Und dann gibt's noch ein paar andere Wärter, die da auch sind. Und dann wird irgendwann ein neuer Häftling kommen. Und zwar John Coffey, der vielen als dieses Gesicht des Films bekannt ist. Nämlich dieser riesengroße, muskuläre, schwarze Typ. Und dann irgendwann stellt sich heraus, dass der eine besondere Fähigkeit hat. Nämlich
Jetzt spoiler nicht zu viel. Das ist wichtig. Nicht spoilern.
Ich spoiler, er hat eine Fähigkeit. Und dann nimmt die Handlung ihren Lauf.
Ja, es ist halt wirklich schwierig, deswegen wollte ich das nicht machen. Du kannst halt so viel verraten in dem Film. Deswegen finde ich es auch bei dem Film bescheuert, also bei dem Buch dann auch das Ende zu lesen. Weil wenn du das Ende kennst, dann ist er, weiß ich nicht. Also, jetzt ohne irgendwie jetzt Augenmerk auf, also wenn wir jetzt das Ende mal abcutten, ja? Also wir werden jetzt weder verraten, ob das ein happy oder ein böses Ende nimmt. Der komplette Film ist meiner Meinung nach sehr traurig. Also ich habe, da ist auch sehr viel Melancholie, also das haben wir echt viel heute, ne? Melancholie, so Leben, also ich habe den noch sehr als lebensbejahend im Kopf und hinterfragend. Also dass du auch viel, Dinge hinterfragst in deinem Leben. Bist du glücklich? Hast du alles richtig gemacht bis zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort? So habe ich den Film noch in Erinnerung. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Vielleicht habe ich den einfach auch anders wahrgenommen.
Ja, doch. Nee, das passt schon.
Und also ich muss sagen, die 3 Stunden gehen wie im Fluge um. Das kann man mal so sagen.
Das ist richtig. Also ich war auch erstaunt so, okay, das ist schon das Ende. Ja. Alles klar.
Ich meine, wie gesagt, das ist keine schöne Thematik, das ist kein Happy-Day-Film, das können wir euch jetzt mal schon so mit an die Hand geben, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ihr mal gesehen haben solltet. Und wie gesagt, Tom Hanks, Ich weiß nicht, wie der das macht, ne? Aber wie kriegt der solche Rollen? Der hat ja fast nur solche Filme gemacht. Ja, ganz ehrlich.
Er hat ihn gespielt, weil er nämlich die Verurteilten abgelehnt hatte. Und deshalb hat er gesagt, okay, dann spiele ich hier. Und ist es der Regisseur? Ja, der Regisseur ist nämlich der gleiche. Und dann hat er gesagt, okay, dann musst du bei Green Mile mitspielen.
Ach so, oh. Okay. Ah, guck
mal. Hier lernt man noch richtig was fürs Leben.
Ja, hätte ich auch nicht. Also, da ist ja verrückt. Ist aber schön, dass der Regisseur sich da noch mal rangetraut hat, weil der hat jetzt wirklich zwei fantastische Gefängnisfilme gemacht, muss man mal sagen.
Mhm. Das stimmt. Und es ist der dritte Tom Hanks-Film bei uns auf der Liste, glaube ich.
Hatten wir Forrest Gump, wir hatten Soldat James Ryan.
Ja,
und stimmt, das war der dritte, ne? Hatten wir nicht mehr sogar?
Mal gucken. Sind nicht alle Filme von Tom Hanks?
Ja, hatten wir überhaupt schon mal Morgan Freeman in irgendeinem Film? Das wundert mich nämlich auch sehr. Obwohl Dark Knight spielt irgendwo damit. Oder?
Inception auch?
Nee, Inception spielt er auch mit, doch.
Nee.
Der spielt überall mit. Der spielt in jedem Film mit.
Das Nein, ist der spielt nicht im Inception mit. Nein,
der spielt sogar in die sieben Samurai mit, ich schwör's dir.
Michael, er ist alle Samurai.
Er hat sie alle synchronisiert. Auf Japanisch natürlich.
Ja, ich wollte sagen, bei Green Mile hatte ich ganz, ganz andere Erwartungen irgendwie. Also nicht ganz, ganz anders, aber schon stark. Weil ich dachte, es wäre ein sehr gesellschaftskritischer Film, wo es halt vor allen Dingen darum geht, die Todesstrafe zu kritisieren. Mhm. Und dann war ich so völlig perplex, als dieses Übernatürliche irgendwie da reinkam. Weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und da musste ich mich ganz kurz erstmal mit anfreunden, dass das jetzt Thema dieses Films ist. Weil ich dachte, es ist ein realistischer Film.
Ich glaube, das haben aber auch alle, die den Film gucken. Weil du rechnest da auch einfach nicht mit. Du hast natürlich schön gespoilert vorhin. Also, der Mann hat
nein, das steht Fähigkeit. Nein. Das steht aber auch, das steht auch bei IMDb.
Ja, deswegen lese ich sowas einfach nicht. Weil genau so solche Informationen will ich auch einfach vom. Ist auch egal. Ne? Also, du hast schon recht. Da geht es auch teilweise ein bisschen ums Übernatürliche. Also, es ist jetzt kein klassischer Gefängnisfilm aller, die Verurteilten. Ich glaube, da war auch nichts Übernatürliches. Aber das ist halt auch dieser Stephen King Flair, ne? Der braucht manchmal auch einfach solche Sachen mit in seiner Geschichte, die Geschichte dann wieder ein bisschen aufregender machen. Und wie du gerade gesagt hast, der ist oft mal auf diversen Mittelchen gewesen, während er seine Bücher geschrieben hat. Es passt aber in den Film rein, meiner Meinung nach. Du brauchst einen Moment, bis du dich dran gewöhnt hast, dann akzeptierst du es aber und es macht den Film besser. Und das finde ich halt ganz schön an The Green Mile. Also es ist halt wie soll man das jetzt sagen? Also
ja, ich hatte auch ganz anders erwartet, dass der John Coffey, dieser massiv bullig schwarze Typ, dass der unfassbar böse ist, aber, also nicht groß spoilern, aber ist er halt nicht. Und das war auch so ein ganz komischer Stilbruch für mich, weil ich den im Kopf halt immer nur so charakterisiert hatte, ohne den Film gesehen zu haben. Mhm. Und das hat den Film auch noch mal ganz geändert. Und er hat auch sehr viel religiöse Verbindungen, also gerade so auf die Jesus-Thematik, hatte ich mir beim Gucken schon gedacht und dann beim Lesen drüber hatte ich dann auch noch einiges dazu gefunden, was das bestätigt, dass sich Stephen King da auch sehr bedient hat dran.
Ja, weil ich wiederum schade finde bei dem Film, dass das so ein bisschen zusammen mit, ja, ich würde sagen mit Forrest Gump und Truman Show so die das Pendant zum Mainstream-Radio-Pop ist. Also, diese Filme sind so oft im Fernsehen, die werden immer und immer und immer wiederholt, dass sie die echt aus den Ohren wieder rauskommen. Da muss man ganz ehrlich sagen, obwohl alle drei Filme richtige Meisterwerke sind. Aber wenn ich die sehe, dass sie im Fernsehen laufen, denke ich mir so, oh, echt jetzt schon wieder?
Welcher
so,
war der zweite? Du hattest den, Truman Show und
was habe ich denn? Ach so, Forrest Gump ist halt auch noch so ein Kandidat, der halt rauf und runter läuft im Fernsehen. Klar, das sind richtig gute Filme. Ob man die jetzt alle zwei Wochen mal wiederholen muss, ist jetzt die Frage. Aber trotzdem ist Green Mile, also ne, deswegen den Effekt, den ich jetzt zum Beispiel bei Popmusik habe, wenn ich ein Lied immer und immer wieder höre, dann geht mir das so auf die Eier, dass ich sage, das ist ein schlechtes Lied. Und das ist aber bei, ne, das muss man bei den Filmen halt auch irgendwie im Kopf behalten, dass nur weil der Film ständig im Fernsehen läuft und der einfach immer omnipräsent ist quasi, dass kein schlechter Film ist, ganz im Gegenteil. Dementsprechend, falls ihr den mal gucken möchtet, dann gönnt euch die Geschichte mal irgendwie online oder auf Blu-ray, aber nicht im Fernsehen. Tut euch selber den Gefallen, dass ihr da nicht von Swiffer und irgendwelchen Netto-Kindern unterbrochen werdet, während ihr den Film guckt.
Das passt auch einfach so gar nicht rein, ne? Also, egal bei welchem Film, die Werbung. Wie kannst du hierbei bei so einem ernsten Film Werbung zeigen, die weiß ich nicht, für
Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie sich Menschen aktiv vor den Fernseher setzen und ernsthaft Filme im Fernsehen gucken. Das war in den 90ern vielleicht ein Ding, aber selbst da hast du die auf Kassette aufgenommen und vorgespult bei der Werbung, ja? Also du kannst dich doch nicht von einem, und das sag ich als Riesenfan von Werbung, ja, das wisst ihr alle, dass ich ein Riesenverfechter von Werbespots bin, weil ich denke, das ist eine Kunstform. Aber Filme darfst du nicht mit solchen Unterbrechungen sehen. Ich meine, klar, im Kino, wenn mal da eine Viertelstunde Pipi-Pause ist, aber doch nicht so mitten in einer dramatischen Szene, weil die Werbungen werden ja immer auch so gesetzt, dass die Leute auch dranbleiben wollen, ne?
Klar.
Und dann ist das immer so eine dramatische Szene und dann jetzt kommt die Werbung.
Ding, ding, und räudig ding, ding. Ist dann auch immer, wenn die Werbung vorbei ist, werden diese letzten paar Minuten einfach nochmal gezeigt. Ja, Das nimmt halt auch so komplett irgendwie die ganze Dynamik aus der Erzählstruktur.
Ja, du machst dann irgendwie 10 Minuten was komplett anderes, gehst auf Toilette, kochst, fütterst deine Katzen oder bringst dein Kind ins Bett, du vergisst alles, was bisher passiert ist,
ja, die Stimmung alle Filme ist sind, komplett alle sind weg. So egal. Ja, alle sind egal irgendwie. Alle Filme sind gleich da, weil du kein Gefühl irgendwie aufbauen kannst.
Plus kommt noch dazu, dass sie im Fernsehen sehr, sehr gerne einfach mal eine Stunde wegschneiden von dem Film. Ja, also natürlich bei FSK 16 Filmen, dass sie FSK 12 sind sowieso, aber ich kann mir ehrlich gesagt, also klar, jetzt bei so Spartensendern wie, weiß ich nicht, Kabel 1 oder so. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass Green Mile am Stück läuft, mit natürlich auch mit Werbeunterbrechung. Aber wenn er jetzt auf Pro7 oder auf RTL läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da locker eine halbe Stunde weggeschnitten haben, weil die denken, ach Quatsch, den Teil, den brauchen wir nicht. Der zieht sich wie Suppe. Da ballen wir noch dreimal Werbung rein, dann haben wir auch die 3 Stunden voll, ne? Also, weiß ich nicht. Guckt euch den Film am Stück an, gönnt euch einen Snack dabei und verliert euch quasi in dieser Melancholie dieses Films oder des anderen Films, den wir vorhin hatten, denn der nächste Film wird der definitiv andere. Nicht so melancholisch sein. Das kann ich und euch jetzt schon andere. Mal verraten. Und der andere.
So, Leute, nächster Film. Platz Nummer 29
ist der
aktuellste Film, den wir bisher hatten. Ich glaube, krass, so aktuell krass. Wird lange keiner mehr kommen.
Ich bin gespannt.
Oder haben wir doch irgendeinen? Ich möchte mal gucken.
Nein. Mach es mal.
2019 ist der
mach,
doch.
Es gibt jetzt auch andere, mach mal. Die Leute sollen doch jetzt nicht schon wissen, was los ist. Du musst ja mal ansagen jetzt hier.
Platz Nummer 29. Parasite aus dem Jahr 2019. Directed by Bong Joon-ho.
29th Place.
Ja?
Gisaeng Shogun. From the year 2019. And the director is Bong Joon-ho.
Super.
Es tut mir leid an alle Leute mit asiatischer Abstammung. Ich kann das leider nicht aussprechen. Es tut mir wirklich leid. Aber, Alter, also hatten wir da nicht schon drüber gesprochen in diesem Podcast? War das nicht sogar tagesaktuell damals mit den Oscars, einer der ersten Folgen?
Das kann sehr gut sein, ja.
Oder nicht sogar die erste Folge oder die zweite? Ich weiß es nicht mehr. Parasite, Alter. Parasite ist auf Platz 29.
Das musst du dir mal überlegen. Zu hoch oder zu niedrig?
Was?
Zu hoch oder zu niedrig?
Also, nein, ich bin völlig. Also, ich bin begeistert, dass der Film es in die Liste geschafft hat.
Ach so,
weil
okay.
Du musst diese ganzen anderen. Jetzt überleg mal. Du geh einfach mal. Also, wir können das ja machen, ne? Einfach nicht verraten. Scroll mal runter und guck dir mal an, was für Filme der Film überholt hat. Guck dir mal an, was da für Filme noch kommen, nachdem Parasite platziert ist. Der hat sich so krass hochgearbeitet, aber. Meine Herren, was ein verdienter Platz 29. Also von mir aus kann er auch auf Platz 1 sein, ist mir egal. Das ist einer meiner Lieblingsfilme letzten Jahres und wirklich eine Cook-Empfehlung an jeden Menschen, der sich für Filme interessiert. Weil Parasite hat nicht zu Unrecht meiner Meinung nach den Oscar gewonnen und den Golden Globe und was der noch alles gewonnen hat, ich habe keine Ahnung. Großartige Geschichte, großartig umgesetzt, bringt endlich mal das asiatische Kino in den Mainstream wieder rein. Ich bin völlig begeistert immer noch. Ich muss sagen, ich habe den. Wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Wann haben wir darüber gesprochen? Das war ja locker Anfang des Jahres, ne?
Ja, Februar waren die.
Genau.
Waren die Oscars, ja.
Da habe ich den das letzte Mal gesehen und ich bin immer noch gehypt von dem Film. Und das muss schon was heißen. Viele sagen halt mittlerweile auch, ja, der ist überhyped, aber ganz ehrlich, halt die Schnauze.
Also ich muss sagen, ich war ja ein bisschen voreingenommen und ich wollte eigentlich, dass 1917 bei den Oscars gewinnt als bester Film, weil ich den. Ich fand den einfach noch krasser, weil er irgendwie mehr Gefühl in mir ausgelöst hat. Aber Parasite war so die perfekte Mischung eigentlich zwischen Arthouse und so Popkino, weil der eigentlich sehr, sehr künstlerisch ist. Oder wenn man so tiefer geht, hat er unfassbar viele künstlerische Elemente, die einem sonst gar nicht auffallen. Aber der hat so eine gute Erzählstruktur, ein gutes Tempo, ein gutes Wording, dass man den sehr, sehr gut weggucken kann. Der hat gute, richtig schöne Unterhaltung drin und mischt trotzdem Genre. Also bei IMDb ist er als Comedy-Drama-Thriller eingetragen, was irgendwie.
Das passt.
Trotzdem, es passt, ja. Also es ist ganz weird irgendwie.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Parasite sei Dank, traue ich mich tatsächlich, und ich finde asiatisches Kino fand ich vorher immer sehr, sehr, sehr schwierig. Weil man so, doch schon sehr an dieses Wischiwaschi Hollywood und
ja. Aber sagst du, nachdem du Chihiros Reise.
Nee, ja, Chihiros Reise ins Zauberland, das ist halt nochmal ein ganz anderer Zugangspunkt, weil du da Animation hast. Animation ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung, die du schon kennst. Bei asiatischem Kino, wie zum Beispiel jetzt, ich glaube, ich hätte mich niemals an Sieben Samurai getraut, hätte ich Parasite nicht gesehen.
Ja.
Das sind halt so. Die erzählen die Geschichten komplett anders. Du musst da erstmal verstehen, was da überhaupt abgeht. Und Parasite ist quasi so die offene Tür zum asiatischen Kino. Und ich hoffe, dass viele andere auch das so sehen wie ich. Und ich bin halt sogar jemand, der schon sehr, also ich habe sehr, sehr viele Filme gesehen und ich liebe Filme gucken. Und wenn ich schon sage, asiatisches Kino ist für mich ein bisschen schwierig, dann will ich nicht wissen, wie der Mainstream das sieht. Und ich denke, der Mainstream hat durch Parasite vielleicht jetzt mal ein bisschen so, ach, guck einmal an, ja, da drüben im Osten, da gibt es dann doch noch ein paar Leute, die sehr kreativ arbeiten. Und mit ein paar meine ich natürlich sehr, sehr viele. Also sollte ich jetzt nicht.
Aber,
ne, aber
Bong Joon-ho ist, glaube ich, ein guter Einstieg dafür. Also der hat ja auch Snowpiercer oder Okja gemacht. Das sind ja auch zwei Filme, wo, wie heißt er denn?
Aber Okja habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr toll, aber das war wenig asiatisch und viel amerikanisch.
Genau, es ist ein guter Einstieg dafür, da reinzukommen. Ja, und ich glaube, deshalb ist dieser Film auch so wichtig, also im Nachhinein auch, dass man sagt, es ist der erste ausländische, glaube ich, der bester Film wurde. Und das öffnet ja weitere Türen für weitere Filme. Und ich glaube, von dem wird man auch noch einiges hören.
Das ist korrekt. Und also wenn viele, viele andere jetzt nach diesem Rezept arbeiten, wie er das getan hat, weil du kannst, also ich finde Arthouse-Filme, und Arthouse heißt ja im Prinzip einfach nur Filme, die jetzt nicht so eine krasse, also künstlerisch sind, aber nicht eine krasse Aufmerksamkeit irgendwie bekommen von der Öffentlichkeit, ne? Denen es nicht wichtig ist, viel Geld damit zu verdienen. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Arthouse, ja. Dass du quasi einen Film machst, der Kunst wegen und weil du Bock hast und nicht, weil du viel Geld verdienen willst. Und ich hoffe, dass mehr solche Filme aus dem Boden gestampft werden, weil ich habe wirklich keinen Bock mehr auf so eine Mainstream
Action-Komödien,
so mit Dwayne Rock und so. Also sagen wir mal so, das ging in den 80ern noch ganz gut, weil du da wirklich auch noch Stars hattest, die gute Actionfilme, Comedy-Actionfilme irgendwie umgesetzt haben. Aber heutzutage ist das ja nur noch ein CGI-Geballer und ich kann das nicht mehr sehen. Und dann hast du so ein Parasite, ja, was alles abräumt und beweist, du kannst auch mit wenig viel erreichen. Ja, und mit einer tollen Geschichte, mit einer tollen Umsetzung, mit tollen Schauspielern kannst du einfach jeden verfickten, Entschuldigung, Preis auf der ganzen Welt damit abräumen. Ja, die haben in Cannes gewonnen, die Oscars, die Golden Globes, die haben Preise und Preise und Preise gewonnen und einfach auch sehr verdient, weil es einfach ein super kreativer und toller Film ist. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ihr den Film lieben werdet, wenn ihr ihn guckt. Außer ihr seid.
Guckt ihn im Fernsehen.
Doof. Oder ihr guckt ihn im Fernsehen, das wahrscheinlich sehr bald passieren wird, wenn das so. Also ich schätze mal, nächstes Jahr spätestens läuft der Film im Fernsehen. Ihr könnt ihn aber auch aktuell auf Netflix oder Prime gucken, wenn ich das richtig verstanden habe.
Auf Netflix?
Irgendwo war der Film auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wo.
Ja. Boah, ich gucke.
Definitiv. Also ich habe den letztens noch auf irgendeinem Streaming-Plattform habe ich den gesehen. Vielleicht auch Disney Plus, also, wer weiß, kann ja sein.
Parasite auf jeden Fall nicht. Aber auf Netflix gibt's Snowpiercer und Okja.
Bist du dir sicher, dass. Also, ich hab.
Ja, ich guck ja gerade.
Ich glaube, bei Amazon war das. Ich guck mal eben.
Das ist gut. Ach, stimmt, genau. Da ist ja sogar im Prime.
Ja, genau. Bei Amazon Prime kannst du dir den gönnen. Ich habe zwei Mediabooks davon, da bin ich auch sehr zufrieden mit, das kann ich euch sagen. Also könnt ihr euch auch gerne gönnen, falls ihr daran Interesse habt. Mal so eine schöne. Ja, das ist einfach geil. Das ist einfach schön.
Wir haben jetzt überhaupt nicht gesagt, worum es geht. Ne?
Ah, ja. Also, ja, worum geht's in Parasite? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also willst du, soll ich? Ist mir scheißegal.
Ja, ich wollte kurz vorher noch sagen, bevor ich den Gedanken wieder vergesse, weil ich habe ihn schon zweimal vergessen und mich wieder daran erinnert.
Oh.
Das Schöne an den japanischen, koreanischen, asiatischen Filmen ist, finde ich, dass ich nicht die Angst habe dabei, etwas in der Synchro zu verpassen. Weil beim Englischen habe ich manchmal den Gedanken so, okay, eigentlich solltest du den im Englischen gucken. Die Schauspieler sind gut und durch die deutsche Synchro geht manchmal schon einiges verloren. Aber hierbei ist das nicht schlimm, weil du kannst ihn eh nicht im Original gucken. Und wir haben zum Glück eine sehr gute Synchro.
Ah,
und
sag deshalb, das aber nicht, sag das aber nicht. Ich meine, klar, die Synchro ist gut.
Aber du kannst sie nicht alleine, im Original gucken, kannst, das geht ja nicht.
Na ja, doch, klar, mit Untertiteln. Das Ding ist halt, du kannst halt schon viel an der Betonung festmachen. Ich, und das sag ich, also ich bin auch jetzt keiner, also ne, ich gucke auch Animes nur auf Deutsch, weil ich mit der japanischen Originalfassung nicht klarkomme mit den ganzen Untertiteln. Ich kann dich da schon verstehen. Aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass die Originalfassung da nicht noch was Neues mit reinbringt. Weil allein die Betonung, die Originalstimmen der Charaktere, manche Gags funktionieren wahrscheinlich, ja gut, also die Gags im Original werden wir niemals verstehen. Ja, das ist halt einfach so. Wenn wir die Sprache nicht können, dann können wir den Originalwortlaut auch nicht nachvollziehen und den Originalwitz nicht verstehen. Das ist ja in allen Sprachen so, da hast du recht. Im Englischen können wir es zumindest nachvollziehen, aber trotzdem würde ich sagen, wenn man die Originalfassung guckt, und vielleicht mache ich das auch noch mal irgendwann, wirst du doch das ein oder andere noch an Humor oder an Dramatik da rauskriegen.
Aber das geht vor allen Dingen, weil du den Film jetzt schon kennst. Und ich glaube, ja, wenn nicht, dann liest du halt und guckst nicht wirklich. Ja,
das
und dann ist es ein bisschen anstrengend.
Das ist wahr. So, willst du einmal kurz zusammenfassen,
worum es geht? Sag du mal.
Okay, also, Parasite ist, ja, wie fangen wir am besten an?
Also es gibt eine Familie.
Genau, pass auf, es gibt eine Familie, die lebt halt so ein bisschen im Ghetto und hat nicht viel Geld und hat Geldprobleme und schlägt sich so durch. Und dann kommt einer aus der Familie auf die Idee, man könnte doch einfach, beziehungsweise da gab es so Situationen, wo die dann darauf gekommen sind, dass jemand gesucht wurde. Ich glaube, ein Hauslehrer wurde gesucht von einer reichen Familie. Eine reiche Familie sucht einen Hauslehrer für die Kinder. Und der Sohn der dieser ärmeren Familie ist dann doch ein bisschen, bisschen schlauer und hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und dann kommt quasi raus, okay, bei denen kann man gut absahen, bei dieser Familie. Und so kommt es dazu, dass dann die anderen auf die Idee kommen, was hat denn die Tochter nochmal gemacht? Die hat dann quasi die Musikunterricht oder was,
ne? Kunst, glaube ich.
Kunst, genau. Dann hat er quasi seine Schwester in die Familie mit reingebracht und hat die vorgeschlagen als, die ist eine richtig gute Kunststudentin und die kennt sich damit aus und die kann deiner Tochter bestimmt beibringen, ich glaube, wie man malt oder so.
Für den Sohn, aber ohne, dass die reiche Familie wusste, dass die beiden in Verbindung stehen.
Richtig,
also dass sie das in der Familie sind. Es wird immer verschwiegen.
Genau, das wird immer verschwiegen. Genau, eine Studentenfreundin oder so, ne, sowas, ne, war genau. Das, glaube ich. Und dann geht der Weg halt immer weiter so. Und irgendwann kommt es halt dazu, dass die ganze Familie in dem Haus der reichen Leute da arbeitet, ohne dass sie wissen, dass sie miteinander verwandt sind. Und das ist einfach der Punkt, wo wir nicht mehr weitererzählen, weil dann geht die Sache erstmal richtig los. Also der Film ist, wie er schon sagt, Parasite ist eigentlich ein perfekter Titel für diesen Film, weil die arme Familie sich bei den Reichen so dermaßen wie ein Parasit einnistet. Wahnsinn, wahnsinnig witzig und am Ende auch wahnsinnig dramatisch, weil da einige Plot-Twists drin vorkommen, mit denen man tatsächlich nicht so wirklich rechnet und deswegen einfach auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist ein bisschen hier, soll man das sagen? Der Film ist nicht zu Unrecht ab 16, das möchte ich nochmal betonen.
Ja, das stimmt.
Es ist jetzt keine lustige Komödie für zwischendurch, sondern es ist schon ein Film mit
ein Comedy-Drama-Thriller.
Ja, ein Comedy-Drama-Thriller, wo man dann schon, ja, wenn man mal einen Tropfen Blut sieht, da sollte man sich nicht übergeben, so als Tipp am Rande. So, das zu Parasite.
Definitiv. Jawohl.
Großartig.
Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber
du wolltest noch sagen, dass die Synchro.
Ach so, genau. Du hattest es so beschrieben, wie so ganz schlechte Filme manchmal beschrieben werden. So, sind dann da, nisten sich dann ein und ab dann geht alles schief oder so. Oder geht
ja, das der übliche Klappentext. Ich will halt nicht so viel verraten und muss ich auch ganz ehrlich
sagen. Aber nee, so ist es ja auch nicht.
Bin ich einfach scheiße. Ich bin einfach scheiße im Filme zusammenfassen, weil ich meistens immer direkt alles erzähle und hasse mich dann selber. Deswegen versuche
ich. Voldemort stirbt!
Ich versuche mich dann immer auf andere Details zu versteifen, wie zum Beispiel, ist sie jetzt Kunstlehrerin oder Musiklehrerin? Woher
das
kommt
sie? Wichtig.
Interessiert keine Sau, von den Leuten, die zuhören. Aber daher hinterfragen die nicht, was danach passiert, weil ich genug erzählt habe darüber. Verstehst du,
Timon? Das ist der Trick dabei.
Aber verrat das keinem.
Aber es ist wirklich so, also nicht dieses, ja, und dann geht aber alles schief oder anders als gedacht, sondern es ist so ein bisschen wie so eine Waage und plötzlich kippt das Ganze so ein bisschen und dann
geht's in so eine andere Richtung. Der Spannungsbogen, der muss sich auch mal ein bisschen bewegen. Der kann nicht nur eine gerade Linie sein, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn dann Werbung zwischendurch kommt, dass er dann wieder auf den absoluten Nullpunkt geht, dass du kurz nochmal aufs Klo gehen kannst, nochmal ein paar Snacks holen.
Oder einfach mitten im Film anfangen, das haben wir ja noch gar nicht beleuchtet, dass du einfach den Fernseher anmachst und der Film läuft schon und du guckst einfach ab der Hälfte. Das habe ich halt früher auch immer gemacht. Aber dann bin ich wenigstens auf die Idee gekommen, den Film nochmal von vorne zu gucken. Zum Beispiel From Dusk Till Dawn habe ich damals in der komplett zerschnittenen Fassung auf RTL 2 mitten in der Nacht gesehen und habe irgendwie beim letzten Drittel oder so angefangen, aber fand den Film daher so geil, dass ich mir die Blu-ray bestellt habe in ungeschnitten und habe mir den dann ganz angeguckt und das hat sich gelohnt, das muss ich euch sagen. Aber ja.
Naja.
Schön.
Ja, ich mache das aber auch manchmal, also ich habe ja, das klingt immer so blöd, aber ich habe ja keinen richtigen Fernsehanschluss, also wenn, dann gucke ich ja übers Internet die Sender, aber wenn ich dann mal so Fernsehzeitschriften gesehen habe und dann gesehen habe, irgendwie heute kommt der und der Film, dann bin ich manchmal in mein Regal gegangen oder bei Netflix rein oder bei Amazon Prime und habe ihn einfach ohne Werbung geguckt, weil man kann sich davon schon inspirieren lassen und die dann einfach in besser gucken.
Ich muss auch, also es wäre auch ein nettes, also ist jetzt auch die Frage, wie werden die Quoten gemessen mittlerweile? Da bin ich leider nicht im Thema. Das gab ja mal so Geräte bei so 1000 Leuten in Deutschland. Ja,
ist immer noch. Ist immer noch.
Ja, also das wird immer noch nicht, weil ich habe hier so eine Box stehen von einem Festnetzanbieter, wo ich meiner Meinung nach sagen könnte, okay, da könnte man schon abgreifen bei jedem einzelnen Menschen aus Deutschland, was die Leute gucken. Warum wird das nicht gemacht? Dann wäre das Fernsehprogramm wahrscheinlich um 180 Grad gedreht. Aber ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne sagen, lass uns doch einfach mal alle nicht mehr Filme im Fernsehen gucken, um den Leuten zu zeigen, das interessiert einfach keinen im Fernsehen. Wenn ich einen Fernseher anmache, möchte ich sowas sehen wie zum Beispiel
The Masked Singer. Moment, also ich muss schon sagen, ich gucke dann, oder dann bin ich froh, wenn ich die Einschaltquoten lese, dass dann lieber ein guter Film viele Einschaltquoten hat. Und wenn die Leute ihn so gucken, als dass wieder, ach, ich weiß nicht, irgendwie Sommerhaus der Stars oder so ganz oben steht und 5 Millionen Leute sich das angucken. Nee, also wirklich. Also.
Ja, ich oute mich gerade mal, ich gucke das auch.
Warum auch immer?
Ja, pass auf, da kann ich dir ganz einfach erklären. Ja.
Voyeurismus.
Und deswegen bin ich der Meinung, RTL, also jetzt bis zum gewissen Grad, ne? Bis zum gewissen Grad ist das okay. Sommerhaus der Stars zum Beispiel ist ein Format, das guckst du und kannst dich einfach so dermaßen über die ganzen Assis da im Fernsehen aufregen, dass du einfach dein Leben so ein bisschen ein Stück weit so beiseite schiebst. Also es heißt nicht, dass es was Gutes ist. Ich bin immer noch ein Freund von guten Filmen, aber die würde ich mir niemals im Fernsehen angucken, ja. Dafür mache ich aber den Fernsehen an, für so eine, wie gestern Abend zum Beispiel lief The Masked Singer, liebe ich die Show, liebe ich. Da kann ich wirklich mich einfach mal auf die Couch fläzen, mitraten, oder Quizshows als solches mag ich auch sehr gerne, Game-Shows. Und jetzt zum Beispiel, jetzt Dschungelcamp oder Sommerhaus der Stars, die einzigen beiden Asi-TV-Formate, die ich gucke, weil so Bachelor und Love Island, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber, ne, das sind halt für mich Formate, weiß ich nicht, das unterhält mich auf eine Art und Weise, die kein Film jemals erreichen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das erschließt sich mir nicht so ganz. Das ist mir zu gewollt, dass die Leute halt, die Produktionsfirma möchte, dass man halt die möglichst dümmsten Leute nimmt,
damit
ergötzt.
Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass jetzt plötzlich irgendwie so Reality-TV-Stars aus dem Boden schießen und du einfach gefühlt überall. Ich meine, ich habe auch schon mit Leuten wie dem André Blabla von dieser Bachelor, mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet. Ich habe mit Willi Herren schon zusammengearbeitet. Also es ist halt so, die kommen halt alle. Also und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind sympathische Menschen. Ich war völlig überrascht, als sie nicht so asozial waren wie im Fernsehen.
Die werden ja immer nur so dargestellt. Wir reden jetzt zu viel über das Fernsehen, glaube ich.
Ist egal. Ja, aber wir sind ja durch quasi, ne? Deswegen kann man mal ein, zwei Worte über das Fernsehen verlieren. Deswegen, also ich finde, das hat eine Daseinsberechtigung in einem gewissen Maße. Man muss es auch nicht übertreiben. Da finde ich zum Beispiel so Sachen wie Mitten im Leben oder die Trovatos finde ich deutlich schlimmer. Aber
auch so Germany's Next Topmodel oder sowas. Was heißt das? Dann guckt euch lieber zum 8. Mal Green Mile an, dann ist das auch okay.
Ja, aber willst du echt 8-mal hintereinander denselben Film gucken?
Nee, ich nicht. Aber Leute gucken sich auch 8 Staffeln Germany's
Next Topmodel an. Ich kann absolut verstehen, dass du das verachtest, was dein Fernsehen, oder ich kann es verstehen. Ich will dir nur die andere Sichtweise einmal zeigen, dass es auch irgendwie Sinn macht, mal was anderes zu sehen als Hochprodukt. Also manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, mir einen gut produzierten Film anzugucken. Deswegen gibt es ja auch Trash-Filme. Nee. Du musst auch mal Scheiße gucken. Das ist einfach so.
Dann gucke ich lieber irgendeine. Ja, weiß ich nicht.
Irgendeine du, hey, gerade du, ne, mit deinem Klängern-YouTube-Kanal, was du schon für Scheiße geguckt hast. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne?
Aber auch immer nur zu Arbeitszwecken und immer nur nicht gerne.
Ja, zu Arbeitszwecken, du armer Kerl, hast den Job selber ausgesucht, du könntest auch anderen Content machen, ja? Du brauchst dich mal gar nicht so aus dem Fenster lehnen mit Leon Mascher und Coda. Das ist genau dasselbe Klientel, du.
Nee, Moment, das habe ich ja nicht geguckt, um mich daran zu ergötzen. Das muss ich jetzt hier mal klarstellen.
Ja, aber um mich zu bereichern oder wie?
Um mich kritisch demgegenüber zu äußern. Und ich bin, seitdem es nicht mehr da ist, ich bin ganz ruhig.
Okay, ist ja cool. Ich wollte, denk einfach mal drüber nach. Es ist ja im Prinzip alles nur, ja, mein Gott, es ist halt Arsch-Content. Da brauchen wir nicht drüber reden, es ist Arsch-Content. Und jeder nimmt das irgendwie anders auf. Und ich bin auch ganz froh, wenn die Staffel Sommer aus der Stars durch ist, weil dann muss ich mir das nicht mehr gönnen. Das ist auch nichts für auf Dauer. Das kann man sich mal ein paar Wochen gönnen. So einmal
bis die zweite Folge anfängt, ne?
Wie bitte?
Bis die zweite Staffel anfängt.
Die sind schon bei der 10. Staffel. Das ist auch die erste Staffel, die ich davon gesehen habe, weil ich weiß auch nicht, ob ich die nächste Staffel gucken werde. Das war einfach so ein Zufallsfund im Fernsehen. Wir saßen auf der Couch, was machen wir an? Und dann lief das. Und die haben sich so die haben sich so angeschnauzt alle, dass man einfach da sitzt und einfach nur mit dem Popcorn, weißt du, so, das ist einfach dieses Gefühl, was ich in der Realität nicht ausüben möchte. Ich möchte bei einem Streit nicht zugucken und mich daran ergötzen, sondern lieber auf meiner Couch liegen und Leute dabei zugucken, die dafür bezahlt werden. Das ist mir lieber, als irgendwie auf der Autobahn stehen zu bleiben und irgendwem im Unfall zuzugucken. Weißt du, was ich meine? Das ist ungefähr dasselbe, das ist einfach Moral in meinem Kopf. Da gucke ich die Scheiße lieber im Fernsehen, als andere Leute in der Realität irgendwie zu bloßzustellen oder so. So.
Man kann ja auch gar nichts von beiden machen. Das ist ja auch eine Alternative.
Ja, du bist auch hier der Moralapostel, ne?
So, komm.
Shame, shame.
Willst du noch kurz sagen, welche Plätze wir auf 28, 29 auf der anderen Liste haben? Dann können wir das Kapitel.
Oh ja, ja. Wir haben 28, haben wir Star Wars A New Hope. Nicht schlecht.
Okay, also
Krieg der Sterne ist das, glaube ich. Boah, ich komme so durcheinander. Ich habe mich auch so blamiert in der letzten Folge, ne? Ich habe nämlich wieder die Namen aus. Also es tut mir wirklich leid an jeden Star Wars Fan. Ich komme bei den ganzen Namen komme ich einfach durcheinander. Aber ich glaube, es ist Episode 4.
Also der erste, der
rauskam. Ja, ich glaube, es ist Episode 4. Ich glaube, Return of the Jedi ist, glaube ich, Episode 6. Und ich glaube, die habe ich letzte Mal verwechselt. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall Platz 28 in Star Wars Film von 1977. Jetzt klingt aber sehr nach dem ersten. Und auf Platz 29 ist Dr. Strangelove or How I Learned to Stop a Varian and Love the Bomb. Also ein Film von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1964. Dr., wie heißt er auf Deutsch? Dr.
Merkwürdige Liebe.
Nee, warte, wie heißt der Kerl nochmal? Dr. Oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Heißt der Dr. irgendwas?
Ah, genau.
Oder
Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, genau. Dr. Seltsam.
Dr. Seltsam. Der heißt ernsthaft Dr. Seltsam?
Bei IMDb steht Dr. Seltsam.
Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also Kubrick bin ich wirklich gespannt. Da werden noch ein paar Filme wahrscheinlich auf uns warten, hoffentlich. Weil Kubrick habe ich noch nicht viel gesehen. Und ich meine, ich habe, ne, so 2001 habe ich gesehen und Clockwork Orange habe ich gesehen. Aber zum Beispiel den jetzt hier, der fehlt mir noch auf meiner Liste. Und ich hoffe, der kommt bei uns auch mal früher oder später. Ich scroll mal so ein bisschen, das sieht aber leider.
Ja, du musst so die Suchfunktion benutzen.
Ah, nee, da ist er. Okay, er kommt noch, aber es kann noch ein bisschen was dauern. Das ist auf jeden Fall Platz 29. Und den Platz 30, wenn ich mir den mal und Platz 31 und Platz 32, kenne ich überhaupt nicht auf der anderen Liste. Das ist ja abgefahren, die habe ich ja noch nie gehört. Egal.
Was? Wie auch immer,
mehr dazu in der nächsten Folge, die hoffentlich in 2 Wochen kommt. Es war mir ein Fest, Timon. Schön, dass du dabei warst.
Ebenfalls.
Danke. Danke. Und genau, hast du eigentlich, wo ich hier den Namen sehe, The Good, The Bad and The Ugly, hast du den jetzt eigentlich mittlerweile mal geguckt?
Ich höre dich gerade ganz schlecht irgendwie. Also irgendwie habe ich gerade
Hallo?
Gar keinen
Geht Ton. Das noch? Hallo?
Wir hören uns einfach nächste Timon. Folge wieder Timon, in 2 Wochen, dann wieder montags. Und
ich glaube, der hört mich nicht mehr. Ja, der hört mich nicht. Nein.
Das ist komisch. So, liebe Leute, empfehle das gerne weiter. Folgen überall, wo es geht. Und wir melden uns dann wieder mit 3 wunderbaren, frischen Filmen. Bis dahin. Tschüss. Und vielleicht möchte Marcel ja noch was sagen.
Mist. Scheiß Computer. Timon!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about UnitedHealthcare Insurance Plans at uh1.com.